Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr in Erinnerung bleiben wollt? Oder anders ausgedrückt, was die Menschen vielleicht nach eurem Ableben über euch erzählen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was wäre sozusagen euer Vermächtnis? Und ich sehe eure Bescheidenheit in euren Gesichtern. Ist mir egal, ich lebe für den Herrn. Und selbst das wäre das ultimative Vermächtnis, nicht wahr? Wenn man sich vielleicht daran erinnert. Also, was soll auf euren Grabstein stehen? Naja, könnt ihr mal drüber nachdenken, ihr müsst jetzt ja nicht antworten. Aber man möchte ja bestimmt nicht, dass da drauf steht, der geizigste Mensch, den ich je erlebt habe. Oder ihm konnte man kein Geheimnis anvertrauen. Also was möchte man ja nicht, dass man so in Erinnerung bleibt. Man möchte doch irgendwie, dass man in guter Erinnerung bleibt. Und sicherlich geht es hier nicht darum, was Menschen grundsätzlich von uns denken und dass wir das hochstellen sollen, aber man möchte doch irgendwie in guter Erinnerung bleiben. Und sicherlich ist es nicht unser primäres Ziel zu fragen, ja, was die Menschen denken, auch wenn wir das, wenn wir das egal finden, wird es ja trotzdem so sein, dass Menschen, die uns kannten, sich ja immer wieder einmal an uns erinnern, über uns reden werden, ob wir das wollen oder nicht. Und dann kommt es drauf an, reden sie eine kurze Zeit über uns oder reden sie eine lange Zeit über uns? Und reden sie eine lange Zeit positiv über uns oder reden sie eine lange Zeit negativ über uns? Es gibt ja genug Beispiele in der Geschichte der Menschheit von vielen Menschen, von denen keine Geschichten erzählt werden und doch einige von denen Geschichten erzählt werden oder Geschichte. Und da sind eben manche sehr positiv und doch einige ziemlich negativ. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich möchte nicht gerne in negativer Erinnerung bleiben. Ist einfach so. Das macht was mit mir. Ja. Kann das natürlich nicht großartig beeinflussen, wie Leute mich in Erinnerung behalten. Aber wenn ich mir sowas wünschen dürfte, über mein Ableben hinaus, dass man sich vielleicht nett an mich erinnert. Zumindest auch vielleicht eine kleine Gruppe. Also vielleicht meine Kinder. Mal schauen. Ja, wie gesagt, das ist bestimmt nicht unser Antrieb. Und doch denke ich, dass eigentlich niemand in negativer Erinnerung bleiben möchte. Was du sagst und besonders was du tust, prägt sich bei den Menschen ein. Primär erstmal natürlich in der Familie, dann Freunde und Bekannte, dann die Gemeinde, deine Nachbarschaft, der Ort, an dem du lebst. Du musst jetzt keinen goldenen Schlüssel der Stadt kriegen. Aber vielleicht bleibt etwas von dir in Erinnerung. Jemand, dessen Name wir zwar nicht mehr kennen, aber der besonders, der etwas Besonderes getan hat, soll heute wieder in Erinnerung gebracht werden. Aber wir werden schnell merken, dass es nicht um ein Geltungsbedürfnis geht bei diesem Menschen, sondern dass Ausdruck der Liebe zu Jesus der Grund war, warum man sich an diesen Menschen erinnert. Und die damit verbundene Tat und die damit verbundene Hingabe. Und da lese ich aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten die zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ihr Lieben, heute Morgen seid ihr Zeugen davon, dass sich Prophetie erfüllt. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt. Vielleicht denkt ihr, boah, das ist jetzt hier ein Bibeltext. Ja, aber hier passiert genau das vor unseren Augen, vor unseren Ohren. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Wir reden von dieser Frau. Und wir hören davon, was sie Gutes getan hat. Und dabei sind wir doch so viele tausend Kilometer weg von diesem Ort, an dem das Ganze passiert ist. Und noch dazu viele tausend Jahre später. Und das ist doch absolut grandios. Indem über Jesus gepredigt wird, wird dieser Frau Ehre zuteil. Und ich würde sie gerne namenlos lassen. Vielleicht habt ihr ja gerade auch einen Namen im Kopf, ob es die Maria, die Schwester von Lazarus ist oder eine andere Frau, die Sünderin, die Jesus die Füße salbt. Die Evangelisten erzählen alle eine Geschichte mit einer Salbung. Matthäus 26 und Markus 14 sind zum Abschreiben gleich. In Johannes 12 gibt es Unterschiede. Da findet die Salbung auch in Bethanien mit teurem Nardenöl statt. Aber hier ist es eben Maria, die Schwester von Lazarus, die die Füße von Jesus gesalbt und mit ihrem Haar getrocknet hat. Also nicht das Haupt von Jesus. Und in Lukas Kapitel 7 ist es eine unbekannte Sünderin, die Jesus die Füße mit ihren Tränen wäscht, mit ihrem Haar abtrocknet und dann mit Öl salbte. Das Öl war dieses Mal wahrscheinlich eher gewöhnlich, das wird nicht besonders erwähnt. Jesus sagte bei der Frau, dass sie es aus lauter Liebe tat. Also bei der Sünderin. Es sind also teilweise auch andere Begebenheiten, deswegen bleibe ich erstmal bei dem Text, wie er hier in Markus abgedruckt ist oder hingeschrieben wurde. Und da fallen Dinge auf beim Lesen und Hören, nämlich es geht um Simon, den Aussätzigen, eben eine Frau mit Alabasterfläschchen gefüllt mit kostbarem Salböl. Alle liegen am Tisch beim Essen, die Armen werden erwähnt und Jesus deutet auf seinen Tod. Ich gebe es zu, mit einer Feier hat dieser Text vorrangig erstmal nichts zu tun. Natürlich könnte man sagen, ja, sie liegen zu Tische und sie hocken nicht zu Tische. Das ist auch etwas Besonderes, was auffällt. Und doch geht es hier um eine Lebenseinstellung, von der wir viel lernen können. Folgende Situation. Jesus, wahrscheinlich auch die Jünger, sind bei jemandem zum Essen eingeladen. Staubige Straßen liegen hinter den zu Tische liegenden Personen. Und sie freuen sich auf diese Pause und die Stärkung. Über das zu Tische liegen brauche ich vielleicht an dieser Stelle nicht viel zu sagen. Einfach nur andere Zeiten, andere Sitten, andere Orte. Für mich unbedingt nicht die bequemste Art und Weise der Nahrungsmittelaufnahme. Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Könnte ich mir heute Mittag vorschlagen. Lasst uns zu Tische liegen. Dann müssen wir erstmal die Tischbeine absägen, dass wir nicht unterm Tisch liegen. Ne? Kriegt da gleich eine andere Bedeutung, unterm Tisch zu liegen. Man lag auf der linken Seite mit dem Kopf Richtung Tisch, die Füße zeigten aber weg vom Tisch. Man könnte gucken, dass man so ein bisschen parallel zum Tisch liegt, wenn hier der Tisch ist. Ja, dann lagen die ungefähr so mit ihren Häuptern zum Tisch. Also linke Seite, mit der rechten hat man das Essen genommen. Heutzutage gibt es ja hier Tische mit Stühlen, aber so ist das, wenn man uns und die Personen in den biblischen Texten vor 2000 Jahren versucht zu vergleichen. Wir merken, es trennen uns einige Breitengrade und einige tausend Jahre und die Kultur sowieso. Deswegen lassen wir das gleich. Hier in diese Gesellschaft platzt jetzt eine Frau herein, die ein Anliegen hat. Sie sagt nichts. Sie tut sofort. Es ist kein Gebetsanliegen, keine Bitte, keine Fürbitte, es ist kein Flehen, kein Betteln. Sie sucht aus einem ganz bestimmten Grund die Gegenwart von Jesus auf. Und wir warten erstmal mit einer vorschnellen Antwort. Die Deutung, was hier passiert, kommt ja von Jesus selbst noch. Und das war vielleicht nicht der Grund, warum die Frau zu Jesus gegangen ist. Den kennen wir gar nicht. Aber Jesus deutet dieses Geschehen. Ob sie die Abschiedsworte Jesu im Tempel gehört hat, wir wissen es nicht. Was wir allerdings aus unserem Text erfahren können, ist, dass sie Zugang zum Haus bekam, dass sie wertvolles Salböl dabei hatte und es auf Jesu Kopf ausgegossen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Anwesenden sicherlich etwas verwirrt von dem, was da gerade passiert ist. Eine unbekannte Frau kommt an den Esstisch, wo die Männer lagen, und vergießt so viel Öl, dass man davon ein Jahr lang einen Pastor in Vollzeit beschäftigen könnte. Also falls jemand ein bisschen zu viel übrig hat, ja, die Gemeinde kann es benutzen. Ich sag mal so, das durchschnittliche Jahresgehalt hier in Deutschland liegt bei 55.000. Jetzt könnte man sagen, oh, wer verdient denn so viel? Regional ist das natürlich in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Wie gesagt, das Durchschnittseinkommen liegt bei 55.000. Das Bundesland mit dem meisten Durchschnittseinkommen ist Hessen. Finanzsektor, vielleicht hat das damit was zu tun. Ist nämlich etwas höher bei 55.500. In Berlin gibt's die 46.000. Sachsen hat etwa 39.500 Durchschnittseinkommen. Und Schlusslicht ist momentan Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 37.000 Euro durchschnittliches Jahreseinkommen. Mit 55.000 Euro könnte man schon einiges anstellen. Wer würde denn 55.000 Euro Jesus zur Verfügung stellen? Jetzt hat man wahrscheinlich das nicht gerade so parat. Die Frau, die sich in die Essensgesellschaft hineingeschmuggelt hat, schüttet die Menge Salböl auf Jesu Haupt. Der Raum wird erfüllt durch den Duft. Man sagt, es waren ca. 500 Milliliter, die für dieses Jahresgehalt ausgereicht haben an Nadenöl. Oder nochmal in damalige Verhältnisse, 300 Denare waren ein Jahr Nahrung für eine Person, mehrere Jahre Kleidung. Oder wenn man sich Tiere kaufen wollte, dann konnte man sich damit Besitz kaufen oder vielleicht auch ein Jahr Miete zahlen. Oder sogar eben einen Menschen damals tatsächlich anstellen, so einen persönlichen Sklaven, den konnte man auch für 300 Euro Mindestlohn bekommen. In Johannes 6, Vers 7 lesen wir, dass Philippus bei der Speisung der 5000 dann erwiderte, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Also und 200 Denare waren ja schon dann ziemlich viel, aber für so viele Menschen reicht es dann doch nicht. Eine spannende Gegenüberstellung sei an dieser Stelle mal gebracht, als die Witwe im Tempel die zwei Münzen in den Klingelkasten wirft, lobt Jesus sie für ihre Almosen, weil sie damit mehr gibt, als sie eigentlich hat. Sie gibt es im Gottvertrauen. Und hier gießt eine Frau für 300 Denare, also für ein ganzes Jahresgehalt, Salböl auf Jesu Haupt aus. Und beides hat etwas miteinander zu tun. Beide geben aus vollster Überzeugung und Leidenschaft. Mit dem, was sie haben, wollen sie Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Oder etwas weiter gefasst, sie drücken damit ihre Zuneigung zu Gott aus. Die Witwe gibt alles und die Frau am Tisch verschwendet scheinbar das Gute, um ihrer Beziehung willen, ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen. Wir dürfen hier nicht hineinlesen, dass es um Werke zur Erlösung sich dreht. Es geht eben nicht darum, etwas zu tun, um etwas zu bekommen, sondern hier geht es wirklich um das reine Geben aus Hingabe, aus Liebe zu Jesus. Sie verlangt nichts von ihm, sie gibt. Nicht um etwas zu wollen, sondern ganz frei aus Liebe. Und wenn man etwas Jesus tut aus Hingabe, ich glaube, dann wird es einen auch nicht kalt lassen. Man kommt ja schon mit einer gewissen inneren Bereitschaft, Gott alles zu geben, was man so hat oder zumindest im Überfluss hat. In unserem Text haben wir eine Verheißung gehört, die Frau segnet Jesus mit dem Guten, was sie hat. Und Jesus ehrt sie dafür. Das wollte sie vielleicht gar nicht. Und trotzdem passiert's. Und vielleicht erwischen sich einige von uns und wenn man so diesen Text auch mal vielleicht mal so für sich liest, dann erwische ich mich manchmal, dass ich vielleicht auch so reagiere, wie die Jünger reagiert haben oder wie die Leute, die da mit am Tisch saßen. Warum muss man dieses ganze Salböl denn jetzt auskippen? Ja, 500 Milliliter, eine halbe Packung Milch, das ist auch nicht wenig, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ja, wie triefend das jetzt so über Jesus ausgegossen wurde, habe ich noch nicht gemacht, die Erfahrung habe ich nicht. Wäre vielleicht mal interessant, sich mal einen halben Liter Öl über den Kopf zu schütten, um mal zu wissen, wie war das mal. Na gut, lassen wir es. Es war einfach eine ganze Menge. Und es war tatsächlich ja verschwendet. Ein paar Tropfen hätten schon gereicht, um einfach symbolisch Liebe auszudrücken. Und man hätte es ja wirklich für einen guten Zweck einsetzen können. Ne? Vielleicht ist das eine Anfrage an die Gemeindefinanzen. Ja? Das Geld, das der Gemeinde anvertraut wird, ist das Geld, was für Gott gegeben wird. Wenn wir das geben, dann geben wir es sozusagen weg, dann ist es nicht mehr unseres. Dann geben wir es in die Verantwortung der leitenden Geschwister, es nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten. Es ist aber nicht mehr unseres. Es ist weg. Es ist für Gott zur Verfügung gestellt. Es ist nicht mehr das eigene. Mein Betrag ist dann nicht mehr mein Betrag. Es ist der Beitrag der Gemeinde, den ich dann überwiesen habe. Und damit ist es ein Beitrag für Gott. Ich gebe diesen Betrag in die Hände der Menschen, denen ich vertraue und die ich im Gebet und mit Gottvertrauen begleite und die damit umgehen müssen. Ich verschwende es sozusagen, denn ich habe es ja nicht mehr selbst zur Verfügung. Das Salböl, ja, es hätte verkauft werden können und sicherlich hätte es vielen Ärmeren geholfen. Aber diese Frau, die sieht nur auf Jesus. Sie ist voller Hingabe und Liebe. Sie gibt auch alles, was sie hat. Sie möchte Jesus etwas Gutes tun. Und manchmal wünsche ich mir, es wäre heute auch so relativ einfach, Jesus unsere Liebe und Zuneigung auszudrücken. Einfach, indem man ihn umarmt, indem man ihn zu sich einlädt, zu Hause an den Tisch. Fände ich richtig cool, mit ihm gemeinsam zu essen, Zeit zu verbringen, Raum zu geben, so in die Augen zu schauen, sich über Dinge zu unterhalten, ihm was Gutes zu tun. Können wir nicht, indem wie die Frau das eben konnte. Jesus etwas Gutes zu tun, heute ist ja Zeit mit ihm zu verbringen, auch die Güter zu teilen, die man hat. Und Jesus ist ja da durch seinen Heiligen Geist, aber er ist auch präsent im Leib, in der Gemeinde, die Gemeinde als Leib Christi. Also wenn man sein Geld in die Gemeinde gibt oder in die Mission, wie zum Beispiel der Salome in Albanien, damit sie dort von Jesus erzählen kann, dann ist das ein Ausdruck der Liebe Christi, die wir haben. Und wenn es uns schwerfällt, etwas zu geben, dann sollten wir vielleicht eher nichts geben, als wenn wir etwas mit schlechtem Gewissen oder fehlender Liebe geben. Die Frau, wir kennen sie ja nicht näher, aber ich gehe mal davon aus, dass sie hinterher nicht gesagt hat, oh, was habe ich jetzt nur getan, sondern sie hat das mit voller Absicht verschwendet. Es ist kein verschwenderisches Verhalten im negativen Sinn, sondern es ist gut angelegtes Geld. Sie konnte Jesus damit eine Freude machen. Ja, diese Freude, man könnte sagen, ist erstmal eine vergängliche Freude. Nachhaltig war sie auch nicht wirklich, zumindest rein marktwirtschaftlich, keine Zinsen. Ja, was hat man davon? Und doch erwirbt sich die Frau mit dieser Geste und die Herzenseinstellung sichtbar wird die Gunst Jesu. Nicht die Erlösung, aber die Gunst. Und bei mir blieb die Frage, was kann ich geben? Was ist mein Salböl im übertragenen Sinne? Und diese Frage, die können wir uns alle stellen. Sind es tatsächlich unsere monatlichen Beiträge? Ist es unsere Zeit, die wir Jesus schenken können? Oder doch etwas anderes? Wir könnten das geben, das Gott uns geschenkt hat. Unser Leben. Und das ist ja sowieso auch das Kostbarste, was wir haben. Und wenn wir unser Leben Gott überlassen, ihm anvertrauen, dieses hohe Gut, dann wird er uns auch zu Ehren bringen. Die Frau tat etwas, was sie gar nicht abschätzen oder verstehen konnte, welche Auswirkungen das tatsächlich hat. Und Jesus deutet die Handlung der Frau schon als eine Art der Leichnamspflege bei der Beerdigung. Und ja, kurze Zeit später wurde Jesus ja ans Kreuz geschlagen und starb. Er wurde ins Grab gelegt und als dann die Frauen Jesu Leichnam salben wollten, konnten sie es nicht. Denn der Leichnam war ja nicht mehr da. Es gab keinen Leichnam mehr, den man salben konnte. Die einzige, die es geschafft hat, war die Frau hier am Tisch, die Jesus mit einem halben Liter Öl salbte. Und Jesus würdigt diese Handlung. Es wird erzählt, dass eines Tages ein Bettler am Wegesrand Alexander den Großen um Almosen bat. Der Mann war arm und elend und hatte keinerlei Anspruch auf den Herrscher, nicht einmal das Recht, seine Hand zu heben. Und doch, der Kaiser warf ihm mehrere Goldmünzen zu. Ein Höfling, also jemand, der am Hofe Alexanders diente, war über seine Großzügigkeit erstaunt und bemerkte, Herr, Kupfermünzen würden den Bedarf des Bettlers ja vollkommen decken. Warum geben Sie ihm Gold? Und Alexander antwortete in königlicher Manier, Kupfermünzen würden dem Bedarf des Bettlers genügen, aber Goldmünzen entsprechen Alexanders Großzügigkeit. Ihr Lieben, verschwenderisch zu sein, ich glaube, das zählt sicherlich nicht zu unseren Stärken. Im Allgemeinen. Und doch steckt da ein Geheimnis dahinter, in diesem Geben, weil Jesus selbst alles gibt. Ich habe euch noch ein Lied von der Band Könige und Priester mitgebracht, das uns einlädt, etwas anders über unsere Güter oder allgemeiner formuliert über unsere Ressourcen nachzudenken. Lasst uns Gott einfach eine Freude machen im fröhlichen Geben und vielleicht wird man ja doch irgendwann von uns sagen, wie großzügig wir waren, großzügig an Spenden, großzügig an Zeit, an Taten und vor allem auch großzügig an Liebe. Amen.